Ja, ich habe euch vorher gesagt, dass ich zuerst noch mal etwas über Live on Stage möchte berichten. Und zwar, weil mir während Live on Stage etwas wie bewusst worden ist oder klar worden ist. Auch etwas, was mit dem Thema von heute, Hoffnung, was ist das eigentlich, was mit dem zu tun hat. Ich durfte an allen 6 Abenden teilnehmen. Und wie der 5. Abend durch war, habe ich sozusagen jedes von diesen Musicals habe ich eigentlich können, beziehungsweise zweimal, die zwei erste habe ich zweimal können und das eine habe ich einmal können bis zu dem Zeitpunkt gesehen. Und ich habe gemerkt, durch die ganzen Musicals zieht sich etwas wie so ein roter Faden durch. Und zwar eine riesige Ohnmacht. Eine Ohnmacht, wo eigentlich alle von diesen Leuten, die da in dem Musical vorgestellt worden ist, sich deine Befunde haben. Ich weiß nicht, ob ihr von den Musicals schon gehört habt, sonst gehört ihr jetzt einfach davon. Das erste Musical hat geheißen Manuela und Wladimir. Ein Ehepaar, wo einfach ganz viel ungute Lebensmuster hatte, wo mit ihrem Ärger und mit ihrem Frust und auch mit ihrer Sehnsucht ganz komisch umgegangen sind und wo viel Streit gehabt und Sachen eskaliert sind. Und wo man wie gemerkt hat, währenddem sie das Ehepaar vorgestellt haben in dem Musical, die kommen gar nicht draus raus. Die probieren zwar immer wieder einen neuen Anfang zu nehmen, aber die kommen wie nicht draus raus. Denn das nächste Musical war Rebecca. Sie hat ihre Geschichte erzählt, oder mit dem Musical ist die Geschichte erzählt worden, von einem Kind, wo es ADS hat, das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Und man hat etwas von dem gespürt, ihre Ohnmacht mit dem Syndrom können umzugehen und auch die Ohnmacht von der Familie mit so einem Mädchen umzugehen. Und dann war das Musical von der Claudia. Und bei der Claudia war es, ihre Ohnmacht mit der Krankheit von ihrem Sohn umzugehen. Der Sohn hat Neurodermitis, einen Hautausschlag und mit dem einhergehend einen Haufen Allergien und Unverträglichkeiten und Nesselfieber. Und eben eine Szene in dem Musical ist, wo der Arzt die ganze Sache vorliest und ich denke, oh, Hilfe. Und dann hinterher steht sie vom Tisch auf und sagt, ja, und das ist nur ein Teil von dem gewesen, wo alles diagnostiziert worden ist. Und man kann sich vorstellen, wenn man sich das jetzt so anlässt, wie das schwierig war für die Mutter mit dem Kind und welche Ohnmacht sie erlebt hat, weil sie überall, wo sie hergekommen ist, hat sie gemerkt, sie kommt im Grunde keine Hilfe über. Die Geschichten haben unglaublich bewegt. Es sind während den Musicals etwa 4'700 Besucher da gewesen, also nicht an einem Abend, glücklicherweise, sondern über die Woche verteilt an den 6 Abenden. Es hat ganz unterschiedliche Abende gegeben. Abende mit wenig Besuchern, dafür mit ganz vielen Leuten, die gesagt haben, sie wollen festmachen mit Jesus. Sie wollen ihr Leben fort, jetzt, von jetzt an, mit Jesus leben. Und gesamthaft in der ganzen Woche haben das etwa 131 Leute haben das festgemacht, indem sie vorgegangen sind zum Kreuz, wenn der Gabriel Hessler gesagt hat, für die, die jetzt festmachen mit Jesus, die sollen doch vorkommen zum Kreuz. Und das haben etwa 131 Leute haben das gemacht. Und mit denen sind dann Gespräche geführt worden. Da ist es dann darum gegangen, was sind so die nächsten Schritte im Glauben. Und jetzt geht es darum, sich wie zu überlegen, wie kann man die Leute auch in einer Gemeinde willkommen heißen und wie begleiten wir die weiter. Für die, die nicht viel von dem Ganzen mitbekommen haben, aus unterschiedlichen Gründen, die können heute draussen auf dem Stehtisch ein Buch oder eine CD mitnehmen. Bringt es auch wieder, hört es, lest es. Es sind gute Geschichten. Ich habe selber in eins von diesen Büchern schon reingeschaut und in die CD schon reingelassen. Und das ist wie eine Chance, etwas noch von dem mit überzukommen, wenn ihr es verpasst habt. DVDs sind leider kein verfügbar. Ich nehme an, sie wettet einfach, dass man die Show geht schauen und nicht die Haie vorm Fernsehen hockt. Und ich habe mich gefragt, auch in Bezug auf das Thema heute, ist es nicht so, dass wir auch alle irgendwo in einem Bereich Ohnmacht erleben? Sachen, wo wir merken, das ist nicht einfach lösbar. Da gibt es nicht irgendein Konzept, irgendein 7-Punkte-Programm und dann hinterher läuft der Laden. Sachen, wo wir konfrontiert sind damit, vielleicht sogar täglich. Und ich habe mich auf die Suche begeben nach solchen Sachen, wo wir ohnmächtig sind, wo wir sagen, ja, wie soll das weitergehen? Focus.de hat die grössten Probleme von der Zukunft mal aufgelistet. Und ich habe mir das einfach angeschaut im Internet. Ihr könnt das selber auch noch anschauen. Und es ist interessant, was Sie als die grössten Probleme von der Zukunft anschauen. Also das erste, Energiekrise und Klimawandel. Das zweite, nationale Einzelkämpfer. Ich weiß nicht, ob Sie nur an den Donald Trump und an den Kim Jong-un gedacht haben. Aber scheinbar ist das ein Thema. Denn das Bevölkerungswachstum, denn die Dominanz von der Männer, habe ich einen interessanten Punkt gefunden. Muss ich natürlich keinen Witz drüber machen, weil heute steht ein Mann vorne. Denn eine weltweite Finanzkrise, also was heißt eine, oder? Eine weitere hätte ich am liebsten dazu geführt. Also, Focus.de hat das mit verschiedenen Leuten, Wissenschaftlern und Leuten, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, hat das, wie als die Top 5, hat sie das auserkoren. Und ich habe mich gefragt, was sind denn die Sachen, wo wir in unserem Leben ohnmächtig sind? Was sind denn die Sachen, die uns täglich angehen? Weil meine Erfahrung ist, die Probleme der Welt, die gehen uns zwar alle irgendwie an, aber nichts geht uns so nahe wie unsere eigenen Probleme. Und dann kann es schon sein, dass irgendwo in der Welt irgendeine Epidemie ausbricht oder irgendetwas Schlimmes ist. Aber wenn es denn in unserem eigenen Leben schlecht aussieht, wenn wir krank sind, wenn wir kaum genug Geld haben, wenn wir gemobbt werden, wenn wir ausgestoßen sind, wenn wir leiden, dann ist das nochmal ein ganz anderer Punkt. Und ich habe gemerkt, wahrscheinlich geht es uns dann ähnlich wie den Leuten, die im Musical vorgestellt worden sind, beim Live on Stage. Aufs Mal merkt man, wie klein, wie verletzlich, wie begrenzt und wie unfähig wir eigentlich sind. Und deswegen heißt das Thema heute Hoffnung. Was ist das eigentlich? Und ich werde mit einer ganz allgemeinen Beobachtung starten, mit einer Beobachtung, die ihr wahrscheinlich alle auch schon irgendwie gemacht habt. Und wenn ich das Bild zeige, dann müsste bei einem Barne schon klingeln, was jetzt eigentlich kommt, und das ist gut so. Weil das ist eine Beobachtung, die ich generell mache, wenn ich das Bild zeige, das halb leere Glas, das halb volle Glas. Also das Glas, wo einfach nicht mehr ganz voll ist oder nur noch halb voll ist. Es gibt dort durch die Realisten, oder? Die sagen, ja, das Glas ist einfach halb voll, fertig, oder? Da muss man sich nicht ärgern über den Teil, der schon weg ist, und da muss man sich auch nicht freuen ab dem Teil, der noch da ist, sondern das ist einfach halb voll, Punkt, oder? Das sind so die nüchternen Typen, die alles gut erklären können. Und dann gibt es noch die Pessimisten, oder? Die sagen, ja, nein, so ein Mist, oder? Das ist nur noch halb voll. Und dann ärgert es sich darüber, was alles fehlt und was alles nicht gut ist und was alles schon durch ist und was alles nicht mehr da ist und so weiter. Gibt es auch in der Gemeindenhaufe, aber die gibt es, oder? Und dann gibt es noch die Optimisten, die sagen, ja, jetzt mal halblang, also so schlimm ist alles auch nicht, oder? Das halb leere Glas bedeutet ja, dass es auch noch eine Hälfte drin hat, oder? Und wir freuen uns einfach ab dem, was noch da ist, oder? Und die ganz tolle Optimisten, die sagen, sei doch froh, dass du überhaupt das Glas hast, weil es gibt hunderttausende Leute, die gar kein Glas haben. Also ihr kennt das, oder? Also das ist das mit den Realisten, den Pessimisten und den Optimisten. Und es ist erstaunlich in der christlichen Geschichte so, da ist immer wieder probiert worden, zum sagen, ja, Hoffnung oder die christliche Hoffnung, das ist so wie positiv denken, also wie so Optimist, oder? Und das würde ja bedeuten, dass die Leute, die so von ihrem Charakter her eben nicht so optimistisch gestrickt sind, dass die eigentlich nicht könnten Christen sein. Und ich habe gemerkt, während ich das Thema bearbeitet habe, Hoffnung im biblischen Sinn, das, was die Bibel unter Hoffnung versteht, das ist etwas anderes, als einfach nur positiv zu denken. Aber warum ausgerechnet heute die Predigt? Die könnte man ja auch an einer anderen Sonntag halten, das ist richtig. Aber heute die Predigt, weil es etwas zu tun hat mit dem Advent. Advent bedeutet, für die, die das lateinische Wort kennen, Ankunft. Das heisst, Jesus kommt an. Und das ist eigentlich Grund für Hoffnung. Wir haben es vorher gesungen, oder? Mehrere Lieder haben den Link oder die Verbindung gemacht zum Thema Hoffnung. Und das ist etwas, wo uns auch am Weihnachtsgottesdienst wird beschäftigen. Was ist eigentlich durch das, dass Jesus geboren ist, mit dem Thema Hoffnung passiert? Heute werde ich ein bisschen weiter vorne anfangen, eigentlich im Alten Testament hauptsächlich. Und ich werde euch mitnehmen auf die Reise, die ich gemacht habe. Das ist im Grunde verglichen mit anderen Predigten eine kurze Reise gewesen. Ich habe in mein Bibelprogramm eingegeben, er soll mir alle Stellen, wo Hoffen oder Hoffnung vorkommt, soll er mir mal geben. Wenn ich sonst einmal so Wortstudien, sagt man dem theologisch, wenn ich das sonst einmal mache, dann kann es sein, dass ich einen halben Tag einfach nur das Zeug lese, wo dann in der Bibel rauskommt. Weil die Bibel ist ein grosses Buch, zugeben, und da kann man zu gewissen Themen einfach sehr lang lesen. Und das Erstaunliche ist, zum Thema Hoffnung hat es gar nicht so wahnsinnig viele Verse. Also wenn ihr das mal die Heilwelt ausprobieren, dann könnt ihr das mal eingeben oder könnt ihr mal nachschauen. In einer Konkordanz nennt man das, für die, die noch mit Büchern arbeiten. Es gibt so Leute. Dort werdet ihr merken, unter dem Thema Hoffnung, oder? Dort, so wahnsinnig viel ist da nicht rum. Ich habe euch gleich ein paar Sachen mitgebracht. Erstaunlich, es hat eine wahnsinnige Häufig im Psalmen und Sprüch und in den Propheten. Vorne durch, also die ganzen Geschichtsbücher, die benutzen das Wort kaum oder fast nicht. Gehen wir mal da durch. Psalm 4, Vers 6. Opfert, was recht ist und hofft auf den Herrn. Oder Psalm 22, Vers 5. Unsere Väter hofften auf dich, also auf Gott. Und da sie hofften, halfest du ihnen heraus. Oder Psalm 40, Vers 5. Wohl dem, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn. Oder Psalm 62. Aber sei nun stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Denn du bist meine Zuversicht, Herr, mein Gott, meine Hoffnung von meiner Jugend an. Oder Psalm 78, sie setzten auf Gott ihre Hoffnung. Oder Psalm 146, wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott. Denn Sprüche, damit deine Hoffnung sich gründe auf den Herrn, erinnere ich daran heute gerade dich. Kann man auch mitnehmen als ein persönlicher Vers aus der Predigt. Oder Jesaja 8, ich will hoffen auf den Herrn, der sein Antlitz verborgen hat vor dem Hause Jakob und will auf ihn harren. Da merken wir etwas von dem. Häufig sind die Worte gleich gebraucht. Das nennt man dann im Hebräischen Parallelismus Membrom. Das muss man sich nicht merken, aber man muss es, wenn man einen hebräischen Satz liest, muss man es merken, weil dann merkt man, das ist wie eine doppelte Aussage in zwei verschiedene Ausdrücke. Also, wenn man da liest, oder? Ich will hoffen auf den Herrn und will auf ihn harren, dann heißt es im Grunde genau das Gleiche, oder? Und wenn ihr Psalmen lest, dann merkt ihr häufig, ah ja, die erste Ziele und die zweite ist im Grunde fast das Gleiche, einfach mit zwei verschiedenen Worten ausgedrückt. Das kommt im Hebräischen häufig vor und hat etwas damit zu tun, dass man sich die Sache im Hebräischen so leichter merken kann. Im Deutschen ist das vielleicht nicht ganz so leicht, denn, aber im Hebräischen ist das so. Denn du, Herr, bist die Hoffnung Israels. Oder Hosea, so bekehre dich nun zu deinem Gott, halte fest an Barmherzigkeit und Recht und hoffe stets auf deinen Gott. Jetzt habe ich ein bisschen Vorsprung und ich weiß, es ist anstrengend, wenn man jetzt so einen Haufen Verse vielleicht auch zum ersten Mal überhaupt hört. Aber vielleicht ist euch das auch aufgefallen, was mir aufgefallen ist, während ich die Bearbeitung von dem Thema mal angefangen habe. Mir ist aufgefallen, in den seltensten Fällen wird irgendetwas genannt, worauf die Leute hoffen. Mögt ihr euch erinnern an den Einstieg von der Daniela? Sie hat Bilder gezeigt, wo alle irgendwie zum Thema Hoffnungen Verbindung bringen, oder? Der Lottogewinn oder der Lottoschein, der hofft auf einen Gewinn. Der, der im Bett liegt, krank ist, der hofft auf Besserung. Der, der den Freitag vor Augen hat, der hofft auf ein Wochenende, oder? Der, der Adventskranz anzündet, der hofft, dass jetzt bald Weihnachten ist, oder? Beim vierten Advent, oder? Der, der den Krokus sieht, der hofft, dass jetzt bald endlich der Rest vom Schnee weg ist. Also mir geht es immer so. Ich hoffe nie auf den Winter, einfach, dass ihr das gerade mal wisst. Ich hoffe immer, dass möglichst bald wieder der Frühling kommt. Gut. Wenn ich die Verse im Alten Testament lese und es gibt noch einen ganzen Haufen mehr, die genau in die gleiche Richtung zielen, dann ist in den seltensten Fällen irgendetwas ganz Konkretes, wo die Leute drauf hoffen. Also weder Gesundheit, noch Geld, noch Erfolg, noch Wochenenden. Ah gut, das haben die auch noch nicht gehabt. Und, oder so irgendetwas, oder? Sondern es geht immer darum, ich hoffe auf Gott. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Warum hoffen die nicht, dass sie endlich gesund werden? Ich meine, das wäre ja so menschlich und so sinnvoll und so nützlich, oder? Ich meine, gesund ist doch gut, oder? Und Gott will das ja auch, oder? Aber ich habe gemerkt, bei den ganzen Versen, wo es um Hoffnung geht, geht es immer auch darum, in welcher Beziehung stehe ich zu Jesus oder zu Gott? In welcher Beziehung stehe ich zu dem, wo ich arbeite, wo ich daran glaube? Und wenn die Leute ihre Hoffnung ausdrucken, dann drucken sie mit dem auch aus, sie wettet wieder oder neu oder überhaupt in einer Beziehung steht zu dem Gott. Und deswegen ist es ganz selten, dass irgendetwas Konkretes angehängt wird. Und deswegen ist das so anders wie bei uns. Wenn wir über Hoffnung reden, dann hoffen wir, dass das Wetter bald besser wird, oder? Das ist sehr konkret. Oder wir hoffen, dass wir bald wieder gesund sind. Oder wir hoffen, dass unser Auto noch beim nächsten Fahrzeugkontrolle noch mal durchkommt. Oder wir hoffen, ja, Rest bei dir leider nicht passiert, gell? Aber dafür haben wir jetzt Freude an einem Neuen, oder? Das ist auch schön. Genau, darum ist es nicht durchgekommen, genau. Also, aber das ist doch ganz häufig, dass wir ganz konkrete Sachen haben. Und es ist interessant, im Neuen Testament ändert sich das nicht. Es kommt nicht auf einmal Hoffnung auf irgendwelche konkrete Sachen. Im Gegenteil, wenn das Neue Testament an Hoffnung erinnert, dann erinnert es sogar ans Alte Testament. Römer 15, Vers 12 zum Beispiel, da erinnert der Paulus im Neuen Testament an etwas vom Alten Testament, weil er genau an dem Wort anknüpfen, was das Alte Testament über Hoffnung schon gelehrt hat. Es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais, das ist also ein Voraussag auf Jesus, oder? Und wird aufstehen und zu herrschen über die Heiden, auf den werden die Heiden hoffen. Das ist das, was das Neue Testament uns wiederum bestätigt. Es geht nicht um eine Hoffnung für irgendetwas, sondern es geht um die Hoffnung auf Gott an sich. Normalerweise von meinem Typ her würde ich jetzt sagen, okay, und wie werden wir zu so hoffnungsvollen Leuten? Oder Menschen oder Christen. Wie geht das, oder? Und dann wäre es cool, man hätte irgendwie drei Punkte, wo man würde sagen, okay, wenn das, dann hinterher bist du nachher ein hoffnungsvoller Typ. Ich habe gemerkt, das Thema, das läuft irgendwie ein bisschen anders. Und das habe ich gemerkt, auch während Live on Stage, während den Musicals. Die Leute haben nicht irgendwo aufs Mal irgendetwas anders gemacht und dann hinterher sind sie aufs Mal hoffnungsvoller gewesen und haben mit der Ohnmacht, die sie bisher erlebt haben, können besser umgehen. Nein. Der Schlüssel oder der Punkt bei diesen ganzen Ohnmachtsgeschichten, die ich dort gehört habe und gesehen habe, ist immer wieder gewesen, dass ihnen Hoffnung geschenkt worden ist. Und das ist etwas, wo ich mir zutiefst wünsche, weil ich merke, in meinem Leben und auch im Leben von der Gesellschaft, von der Schweizer Gesellschaft, geht es so häufig ganz anders. Ich habe euch ein paar Sätze mitgebracht, wo ich regelmäßig höre. Und zwar nicht, wenn ich bei der Feuerwehr bin. Also da könnte man sagen, die draussen, oder? Die, wo Jesus nicht kennt. Sondern erstaunlicherweise, da bei uns. Sogar in mir. So Sätze, wo ich höre und wo ich denke, ist das Ausdruck von dem, was wir als Christen für eine Hoffnung haben? Zum Beispiel, ja, das bringt doch nichts. Oder, ja, das ist doch alles umsonst. Oder, da kann man doch nichts machen. Oder ein Klassiker in der christlichen Szene, es wird alles nur noch schlechter. Habt ihr auch schon gehört, gell? Ist erstaunlich. Wir als Christen, wo uns Gott doch mit einer riesigen Hoffnung beschenken. Und der Spitze sozusagen, das, was mich sozusagen noch toppt. Ich dachte, es ist schlimm. Heute weiß ich, dass es noch schlimmer ist. Das ist sozusagen wie das Top auf der Hoffnungslosigkeit. Also wenn du Hoffnungslosigkeit wettisch in ein Ranking bringen, dann musst du den Satz sagen und dann sage ich dir, du bist on top of Hoffnungslosigkeit. Ich dachte, es ist schlimm, heute weiß ich, dass es noch schlimmer ist. Und dann kommt nachher noch, gell, es wird alles nur noch schlimmer und man kann nichts machen und es bringt doch alles nichts und es ist alles umsonst. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Warum als Christen, wo doch genau die Hoffnungsträger könntet und solltet sein, warum ist das so? Und ich habe gemerkt, wahrscheinlich haben wir irgendwo durch die Hoffnung verloren. Wahrscheinlich nicht absichtlich. Das hat sich niemand am Morgen angesetzt und hat gesagt, so ab heute werde ich ein hoffnungsloser Typ sein. Wahrscheinlich nicht. He? Aber es ist erstaunlich, dass wir irgendwo durch häufig genau so denken oder reagieren. Dabei hätten wir Christen eigentlich eine ganz andere Möglichkeit. Wir hätten die Möglichkeit zu sagen, mit Gott liegt alles drin. Oder, auch wenn wir jetzt im Moment den Eindruck haben, da geht nichts mehr, Gott kann und Gott macht. Und das ist etwas, was ich bei den Live on Stage Musicals mitgenommen habe. Und wo mich bis heute ermutigt hat und auch froh gemacht hat und tiefst glücklich gemacht hat, dass Gott in Situationen, wo Leute den Eindruck haben, aus, Ende, da geht nichts mehr, dass Gott in die Situationen eingegriffen hat. Und diesen Leuten Hoffnung geschenkt hat, Hoffnung auf Veränderung. Und ich glaube, dass wir ganz häufig an unsere eigenen Möglichkeiten glauben. Und ich denke, wir brauchen dadurch eine Bekehrung. Eine Bekehrung weg von unseren eigenen Möglichkeiten. Weil das macht immer hoffnungslos. Und das macht auch zutiefst traurig. Weil was sind schon unsere eigenen Möglichkeiten gegenüber dem, was Gott kann? Und deswegen ist für mich so die Frage in dieser Woche oder in den zwei Wochen, wo ich das Thema bewegt habe, was ist eigentlich wirklich dran? Und ich glaube, es ist dran, dass wir uns an dem orientieren, was der Paulus der Römer geschrieben hat. Römer 15, Vers 13. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Und das ist mein Wunsch für mich. Für uns als Gemeinde, für die ganze Christen, die in der Schweiz leben, dass wir zu einem Ort werden können, wo Hoffnung ist. Zu einem Ort werden, wo man nicht sagt, ja, sorry, das ist einfach so, Alex, da kann man nichts machen. Es wird alles nur noch schlimmer. Oder ich habe schon gedacht, es ist schlimm, aber heute weiß ich, ist noch schlimmer. Ganz anders der Paulus, da im Neuen Testament, Römer 15. Es ist mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung, das heißt, es kann gar nicht aus uns rauskommen. Wenn Gott die Quelle von dieser Hoffnung ist, dann heisst es nicht, wir müssen uns jetzt alle einfach noch ein bisschen mehr anstrengen, dass wir noch ein bisschen hoffnungsvoller werden. Wäre auch eine Lösung, oder? Aber das ist nicht die Lösung. Sondern sind wir offen für die Hoffnung, wo Gott in unser Leben einpflanzen will. Und zwar heute am Morgen. Auch durch den Gottesdienst heute. Oder gehen wir heim und sagen vielleicht über den Gottesdienst, ja, es hat halt wieder nichts gebracht. Es ist schon schlimm. Und vielleicht ist es sogar noch schlimmer, wie ich gedacht habe. Und die Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte, bist du offen für die Hoffnung, wo Gott in dein Leben reinreden möchte heute Morgen? Bist du offen für das, was Gott mit dir und an dir und durch dich und durch seinen Heiligen Geist tun? Weil das ist zutiefst der Wunsch von Gott, dass wir dürfen Hoffnung haben. Hoffnung auf ihn. Und deswegen feiern wir Advent. Deswegen warten wir. Und das ist etwas, wo ganz tiefst mit Hoffnung zu tun hat. Ich möchte die abschließen mit dem Röschow-Lichtli. Auf Deutsch heißt das Teelicht. Ihr seht das jetzt nicht, aber ich weiß es. Und der Benjamin, der mit mir bastelt hat, der weiß es auch. Unter jedem von den Röschow-Lichtli und da hinten auf dem Tablett hat es noch etwa 100 und ich hoffe, dass es für alle reicht. Das wäre zumindest meine Hoffnung gewesen. Unter dem Teelichtli hat es einen Vers aus der Bibel. Jetzt gerade im Moment seht ihr den nicht, oder? Und wenn ihr nicht gerade euch den Spass wettet verderben und das Röschow-Lichtli rausziehend und da unten reinschaut, dann seht ihr den erstmal auch nicht, wenn ihr das überkommt, oder? Aber mit dem Teelichtli ist es wie mit der Hoffnung. Es ist ein Geschenk. Jetzt in dem Moment ist es ein Geschenk vom Basteltag, weil der Basteltagsbudget hat die Röschow-Lichtli gezahlt. Also ihr könnt das Geschenk beruhigt annehmen, weil der Basteltag hat ein gutes Plus gemacht. Also es ist wirklich gezahlt. Und so ist es mit der Hoffnung auch. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde geschickt. Und Jesus hat einen höheren Preis für das gezahlt. Weil er ist nicht in dem komfortablen Himmel oben geblieben, wo er sicher viel besser gehabt hätte, sondern er ist oben runtergekommen, dass wir Hoffnung haben und dass wir nicht als solche Leute rumrennen müssen, es ist mega schlimm, es ist noch schlimmer, wie ich gedacht habe, oder man kann sowieso nichts machen. Und so ist das wie mit dem Lichtli. Nimm das Geschenk heute an und nimm das Lichtli mit, als Erinnerung daran, Gott schenkt Hoffnung. So wie wir dir heute das Teelichtli schenken. Und es kann sein, dass du auf das, was du hoffst, eine Begegnung mit dem lebendigen Gott, dass das nicht gerade jetzt funktioniert oder nicht gerade jetzt ist. Dann ist das wie mit dem Röschow. Du kannst den Vers jetzt, wenn du nicht beschissest, noch nicht lesen. Wenn das anzündest und das wächst, wird hinterher weich und flüssig, dann kann es sein, du kannst langsam das Lichtli, den Lichtli-Vers lesen. Und das ist wie mit dem Warten, wie mit der Hoffnung. Es kann sein, jetzt im Moment ist Gott in deinem Leben verborgen oder unsichtbar oder nicht so präsent. Und dann braucht es eben die Hoffnung, dann braucht es eben das Ausharren, wie es in älteren Bibelübersetzungen heisst. Und dann braucht es eben das, was wir am Donnerstag, nachdem wir die ganze Lichtli ausgestattet hatten, was wir dann gemacht haben. Wir haben so ein Lichtli angezündet und dann sind wir alle 5 Minuten schauen und haben gesagt, kann man es jetzt schon lesen? Und dann hat er gesagt, nein, Papi, jetzt noch nicht. Und dann hinterher sind wir nach 10 Minuten wieder gegangen und dann haben wir gesagt, jetzt! Ah, nein, ah, nein, ist noch nicht und so. Und irgendwann, nach einem rechten Zeitchen, wir haben schon gedacht, das kommt gar nicht mehr. Aus einmal kommt der Benni zu laufen und sagt, Papi, ich kann etwas lesen. Und er ist ja so jetzt im Lesealter, oder, in der 2. Klasse. Und dann hat er gesagt, ich schreibe es dir ab, weil ich bin zu dem Zeitpunkt schon wieder unten im Büro gesessen. Und dann hat er es abgeschrieben und hat es mir gebracht auf einem Zettel. Und dann habe ich gewusst, tatsächlich jetzt kann man es lesen. Und das ist mein Wunsch zutiefst, dass wir die Hoffnung können erleben in der Advents- und Weihnachtszeit. Und zwar die Hoffnung, wo es Geschenk ist. Es ist nicht etwas, wo wir machen können. Die Ohnmacht geht nicht von alleine weg, sondern die geht weg, wenn Gott mit seiner Hoffnung ins Leben hineinkommt. So wie ich euch das Licht heute schenke. Und wenn Gott kommt, und das ist das, wo so ein Lichtli mir wieder gezeigt hat. Wenn so ein Lichtli brennt, dann kannst du einen grossen Ruhm haben und du kannst dich trotzdem deiner orientieren, auch wenn es vorher zappenduster war. Und das ist der Effekt von jedem Lichtli und sei es noch so klein. Mich nervt ja alle Lichtli, wenn ich muss schlafen und es ist irgendwo noch hell, denn ich probiere überall einfach möglichst dunkel, oder? Aber wenn ich mich orientieren muss, dann bin ich um jedes noch so kleine Lichtli froh. Und das ist genau das Gleiche, wenn Gott in unser Leben hineinkommt, dann ist dunkel fertig. Dann wird es hell, dann wird es hoffnungsvoll und dann wird es Licht. Und es kann sein, so wie ihr müsst warten, bis ihr die Botschaft könnt lesen. Das braucht ein Zeitli. Aber dann kommt es und dann kommt es gut. Ich werde jetzt beten und dann hinterher hören wir weiter am nächsten Montag, nicht am nächsten Sonntag. Und zwar, weil im Neuen Testament das Wort Hoffnung ganz eng mit dem Wort Jesus Christus zusammenhängt. Und was das genau ist, das werde ich euch am nächsten Montag erzählen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für die Hoffnung, die du bringst. Durch dies Kommen ist Licht geworden. So sagt es unser Neues Testament. Durch dies Kommen hat das Warten ein Ende. Und durch dies Kommen können wir auch heute noch erfüllt sein von dem, was es bedeutet, Hoffnung zu haben. Und ich bitte dich, dass wir nicht einfach hoffen, dass sich irgendwie unsere Lebensumstände ändern, sondern ich bitte dich, dass du unsere Hoffnung bist. Dass wir auf dich hoffen und dass wir deine Ankunft in unserem Leben erwartet, gerade jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du die Hoffnung schlechthin bist. Und ich danke dir, dass wir deswegen auch heute noch dürfen Hoffnung haben. Selbst dann, wenn wir denken, das ist ganz schlimm oder sogar noch schlimmer, wie wir gedacht haben. Und so bitte ich dich um deinen Segen für jeden Einzelnen, wo jetzt da sitzt und eine unglaubliche Ohnmacht in seinem Leben wahrnimmt. Herr Jesus, rühr du unsere Herzen an. Begegne du uns und schenk du uns mit dieser Begegnung ein Stück Hoffnung und Freude und Friede. Ich danke dir dafür, dass du das heute auch noch machst. Amen.